BR Heimat. Habe die Ehre.
Einen schönen Vormittag wünsche ich Ihnen. Der Erich Wartusch freut sich, dass Sie bei Habe die Ehre mit dabei sind. Heute wird's musikalisch. Jetzt könnten Sie natürlich mit Recht sagen, bei BR Heimat steht ja immer die Musik im Mittelpunkt. Ja, stimmt. Aber heute holen wir zum ganz großen Wurf aus und beschäftigen uns mit der Musik in Bayern, die es in den vergangenen 2000 Jahren gegeben hat. Und dazu ist Markus Eberhardt im Studio, der sich mit allen Epochen, den Komponisten, den Instrumenten beschäftigt hat. Es dürfte spannend werden in den kommenden 2 Stunden. Mein Gast ist heute aus Passau. Was mich besonders freut, habe die Ehre, Markus Eberhardt.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Sie haben die kleine Musikgeschichte Bayerns geschrieben, aber so klein ist die gar nicht. Von der Römerzeit bis zur Gegenwart. Jetzt frage ich Sie gleich als allererstes mal, was ist denn Ihr persönliches Lieblingsmusikstück?
Ja, ist natürlich ganz schwierig, da eines zu finden. Aber als studierter Kirchenmusiker und Passauer ist mir natürlich die Orgelmusik von Georg Muffert ganz wichtig. Die begleitet mich schon seit meiner Studienzeit. Ich spiele sie bis heute immer wieder sehr, sehr gerne. Und von daher ist es eigentlich irgendwie so auch ein Herzensstück von mir, sind die verschiedenen Orgelmusikkompositionen von Georg Muffert. Aber natürlich, wenn man an die großen Opern von Richard Wagner denkt, Richard Strauss, das ist schon auch tolle bayerische Musikgeschichte.
Jetzt lassen Sie uns zuerst über sich selbst sprechen. Man kann ja mit Fug und Recht behaupten, die Musik spielt schon eine sehr, sehr große Rolle in Ihrem Leben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe zwar erst sehr spät begonnen, Musik aktiv zu machen, erst mit 13 Jahren, aber ich habe dann eigentlich in der Schule sehr schnell entdeckt, dass das was für mich sein könnte. Hatte dann auch das große Glück, dass ich gefördert wurde von meinen Lehrern und konnte dann eben auch später Musik studieren. Ich habe Kirchenmusik studiert und Cembalo studiert in Regensburg. Und heute spielt die Musik natürlich auch bei uns in der Familie. Meine Frau ist auch Musikerin, meine beiden Töchter spielen schon Geige. Also spielt eine ganz wichtige Rolle.
Cembalo ist ja ein sehr interessantes Instrument, weil das ja ein historisches Instrument ist, das es eigentlich heute, wenn man es spielt, meistens dann eben ja mit alten Stücken bezirzt, sage ich mal.
Ja, es ist richtig. Also das Cembalo ist ein Musikinstrument, das vor allen Dingen in der Barockzeit und im 18. Jahrhundert eigentlich sozusagen eine Basis, klangliche Basis war für viele Kompositionen. Man spricht ja dort vom Generalbasszeitalter. Also der Cembalist hatte eine Bassstimme und dazu ein paar Ziffern und hat damit die Musik begleitet. Zumeist saß der Kapellmeister dann am Cembalo und hat von dort aus die Aufführungen geleitet. Das kam dann etwas aus der Mode im 19. Jahrhundert. Da wurden dann die Klaviere, das Hammerklavier und dann im 20. Jahrhundert natürlich die großen Marken Steinway oder auch in Bayern gab es ja viele große Marken wie Steingräber oder Berdux. Die haben natürlich dann die Klaviere und Flügel produziert. Aber es gab auch im 20. Jahrhundert Firmen, die neue Cembali produziert haben, gerade auch in Bayern. Also hier kann man einfach anführen die Firma Neupert aus Bamberg und auch die Firma Speerhacke in Passau.
Aber was ist der Reiz daran, so ein altes Instrument zu erlernen?
Ja, eigentlich glaube ich genau das, dass man sozusagen dann in eine vergangene Epoche zurückkehren kann, deren Klang jetzt nicht eins zu eins rekonstruierbar ist. Es sind immer nur Annäherungswerte. Mhm. Also auch wenn man historische Geigen hernimmt mit entsprechender Beseitung. Es ist nie irgendwie so klar, war es jetzt wirklich so. Man ist immer irgendwo auf der Suche. Und dieses Auf der Suche sein ist gerade auch für einen Musikwissenschaftler eigentlich doch was ganz was Schönes.
Das heißt, bei Ihnen in Ihrem Leben ist einfach Musik absolut alltäglich?
In jedem Fall, ja. Also ich versuche täglich auch, mich ans Cembalo zu setzen. Manchmal gelingt es mir mehr, manchmal auch weniger.
Und Sie sind als Schulleiter natürlich auch dafür da, den Kindern und Jugendlichen die Musik nahezubringen. Wie leicht oder wie schwierig ist das?
Ja, es ist ganz schwierig, ganz leicht eigentlich in den jungen Jahren, in der 5. und 6. Klasse. Da sind Kinder eigentlich sehr leicht zu begeistern für Musik, ein Instrument mal zu lernen, auch zu singen. Und ein bisschen schwieriger wird es dann in der Pubertät, wenn man dranbleiben muss am Instrument und da manchmal auch andere Interessen kommen. Aber ich stelle es eigentlich schon immer wieder fest, bei uns an der Schule, Musik ist eigentlich was ganz Wichtiges, weil es einfach die Herzen berührt. Und das ist für unsere Schülerinnen, ich bin ja Leiter in einer reinen Mädchenschule, aber man merkt es und spürt es bei den Konzerten, wie wichtig es ihnen auch ist.
Dann steigen wir doch mal ein in die bayerische Musikgeschichte. Gerne. Also wenn Ihr Buch, das im Pustet Verlag erschienen ist, Kleine Musikgeschichte Bayerns, von der Römerzeit bis zur Gegenwart, jetzt frage ich mal ganz keck, wie haben denn die bayerischen Charts im Jahr 26 nach Christus ausgeschaut?
Ja, wenn man es wüsste, genau. Also ich glaube, die bayerischen Charts 26 waren hauptsächlich Militärmusik. Die Römer sind ja quasi an den Donauraum gekommen, haben ihn fürs Römische Reich erobert und haben eigentlich die römische Musikkultur mitgebracht. Und alles, wir wissen nicht viel davon, aber dass es zum Beispiel Hörner oder so trompetenähnliche Instrumente gab, die insbesondere für militärische Signale verwendet wurden, das wissen wir aufgrund von Funden. Auch Knochenflöten sind überliefert. Aber leider so, ja, wer quasi das Gegenbild zu Taylor Swift im Jahr 26 war, ist leider nicht bekannt.
Es ist ja schon interessant, wie weit man letztlich zurückgehen kann. Vieles muss natürlich immer noch erforscht werden. Wie schwierig ist es, überhaupt so weit in die Vergangenheit zurückzublicken, wenn es um so spezielle Dinge ging?
Ja, es ist schon sehr schwierig, weil natürlich in der Römerzeit gibt es eigentlich kaum schriftliche Überlieferung. Das erste Werk, das hier wirklich einschlägig ist, ist die Severinsvita des Eugippius. Also, und da sind wir ja bereits in der Spätantike, also schon im 5. Jahrhundert nach Christus. Aber hier haben wir zum ersten Mal wirklich dezidiert Erwähnungen von Kirchenmusik. Also der Psalmengesang, der gepflegt wurde in der Liturgie, auch in den Gemeinden. Und hier kann man dann eigentlich so mal erste konkrete Spuren festmachen.
Mhm. Es ist Bayern ja natürlich erst sehr viel später entstanden. Wir reden jetzt über den bayerischen Raum, der aber damals noch nicht in dem Sinn Bayern war. Kann man sagen, Bayern klingt nach etwas ganz speziell? Hat Bayern eine Musik, die man sofort mit Bayern assoziieren würde?
Ja, es ist gar nicht so leicht, diese Frage zu beantworten. Einerseits würde ich sagen, ja, natürlich, es gibt heute Volksmusik, es gibt Blasmusik. Das ist aber auch etwas Gewachsenes und zum Teil oftmals jünger, als man denkt. Und zum anderen Teil muss man aber auch sehen, dass in der Geschichte die Musik in Bayern, also oder dort, wo, also in den Territorien, die heute zum heutigen Freistaat Bayern gehören, eigentlich immer sehr europäisch ausgerichtet war. Also man hat immer geschaut, wo ist was Tolles, und das brauche ich dann in Bayern natürlich auch oder in Bamberg, in Passau, in Augsburg. Also das ist, glaube ich, etwas, wo man schon sagen muss, also Musik in Bayern war auf jeden Fall immer eins, nämlich weltoffen.
Mhm. Und ist es bis heute? Ich glaube, wenn man so die ganz aktuellen Sachen verfolgt, da ist ja vieles dabei, was weit über den Freistaat hinausgeht.
So ist es, ja.
Ja, also gerade wenn man dann auch in den Bereich Popmusik, Weltmusik schaut, kann man, glaube ich, schon feststellen, Bayern ist mittendrin.
Auf jeden Fall, ja.
Mhm. Beschäftigen Sie sich auch mit neuer Musik, also mit dem, was jetzt vielleicht wirklich dann auf Festivals gespielt wird, was von Bands, die sich dann auch ganz bewusst international verbreiten wollen, was die machen?
Also ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so der Rock- und Popmusiker. Mhm. Also ich habe ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, Kirchenmusik und Cembalo studiert. Also ich komme eigentlich eher von der alten Musik her. Aber neue Musik ist für mich auch sehr wichtig. Also ich spiele sehr, sehr gerne auch zeitgenössische Orgelmusik. Im Übrigen gibt es auch zeitgenössische Cembalo-Musik, das darf man nicht vergessen. Mhm. Und eins der größten Werke, die vor 3 Jahren zur Uraufführung bringen konnte, ist ein großes sinfonisches Spiel des bayerischen Komponisten N.J. Schneider, der ja hier in München lebt, ganz bedeutender Filmmusiker auch, der für viele bedeutende Filme auch die Musiken eben verfasst hat.
Haben Sie gerade Namen da von Filmen, bei denen
zum Beispiel dabei war? Ja, Herbstmilch oder Schlafes Bruder, Schwabenkinder, das glaube ich sind so Filme, die man, ich glaube, in Bayern doch kennt oder auch darüber hinaus. Und N.J. Schneider hat das Auftragswerk für die Festspiele in Passau, Europäische Wochen, ein Nibelungenspiel quasi verfasst aus dem Blickwinkel der weiblichen Protagonistin, der Grimhild. Und dieses Werk, das immerhin fast 2 Stunden dauert, durfte ich vor 3 Jahren als Dirigent zur Uraufführung bringen. Was eine ganz tolle Erfahrung war, mit einem so bedeutenden Komponisten zusammenzuarbeiten und auch so einen alten Stoff wirklich mal, der ja auch in Bayern niedergeschrieben wurde. Das Nibelungenlied wurde ja am Passauer Hof unter Wolfgang von Erla um 1200 niedergeschrieben, so einen alten Stoff quasi in die Gegenwart zu übersetzen.
Wie ist es dann, wenn man diesen Auftrag bekommt? Man ist wahrscheinlich ein bisschen ehrfürchtig, ein bisschen nervös, aber muss letztlich ja das alles überwinden, weil es geht um das, was hinten rauskommt, sagen wir mal.
Richtig, Augen zu und durch. Ne? Also man bekommt die Partitur vom Komponisten und dann ist man mit Orchester und Chor dran. Aber es war wirklich eine wunderbare Zusammenarbeit, einerseits mit Enyard Schneider selbst, andererseits auch mit den Festspielen Europäische Wochen und dem Intendanten Carsten Gerhard, der ganz massiv ja auch dieses Stück gefördert hat. Und wir haben es zweimal bisher in Passau gespielt und ohne seine wirklich große Unterstützung wäre das wahrscheinlich nie gekommen. Aber es war wirklich für uns, auch für das ganze Orchester, ich leite in Passau den Passauer Konzertverein, eine ganz tolle Erfahrung, da auch einmal Teil von einem so historischen Projekt geworden zu sein.
Das sind schöne Erinnerungen von Markus Eberhardt. Gleich gehen wir noch ein bisschen weiter zurück in der musikalischen Geschichte Bayerns. Markus Eberhardt ist heute unser Gast, einer, der sich mit der Musikgeschichte Bayerns beschäftigt hat und der uns gerade vorgeschwärmt hat von seinem Instrument, nämlich dem Cembalo. Hören wir mal ganz kurz rein, wie so ein Cembalo klingt. Sie haben es studiert, aber wie schwierig ist es, das zu lernen? Ist es schwieriger als Klavier?
Es ist anders als Klavier, weil anders am Klavier kann ich ja laut und leise spielen. Das heißt ja auch forte Piano oder nur Piano. Und beim Cembalo ist es halt so, es wird ein Ton mit einem Federkiel oder eine Saite mit einem Federkiel angerissen. Das heißt, ich muss über die Tonlängen arbeiten. Und es ist eigentlich ein völlig anderer Anschlag als beim Klavierspiel, der ähnlich, also verwandt ist auch mit dem Orgelspiel. Von daher ist Orgel und Cembalo eigentlich immer sehr gute Kombination.
Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter zurück zu einer Zeit, in der es noch keine Cembali ist dann der Plural, ist das richtig?
Richtig? Genau, ja.
Gegeben hat. Wir haben mit den Römern begonnen und ich glaube, das, was man dann ja heutzutage noch so kennt, gregorianische Choräle, kann man sagen, das war dann das, was so auch ein bisschen den Anfang der Musikgeschichte Bayerns markiert?
Richtig, ja. Also mit der Bayerischen Bistumsorganisation durch Winfried Bonifatius im 8. Jahrhundert kam auch der römische Kirchengesang nach Bayern. Also der sogenannte gregorianische Choral war ja vom Papst Gregor gesammelt und festgesetzt wurde. Und da wurden natürlich vor allen Dingen die Klöster zu Trägern dieser Musikkultur, aber auch die Domkirchen.
Mhm. Und wenn Sie das so ein bisschen rückblickend sich anschauen, wie wichtig war das dann für das, was dann in der Entwicklung gekommen ist?
Na, es ist eigentlich evident, weil mit dem gregorianischen Choral sich ja auch ein ganzes Notationssystem entwickelt hat. Also wir haben zunächst Neumenzeichen, die noch bloße Melodieverläufe skizzieren, aber dann entwickelt sich ein Liniensystem heraus, dann entwickelt sich ein Schlüssel heraus. Jeder, der heute Musik macht, kennt einen Violinschlüssel, einen Bassschlüssel. Also all das erwächst quasi aus dem Mittelalter und aus dieser Tradition des Chorals heraus.
Mhm. Neumen, vielleicht können Sie das erklären, was das genau ist?
Ja, Neumen kommt ja vom griechischen Neuma, Wink, Zeichen. Also man hat die Zeichen des Dirigenten und die Zeichen des Melodieverlaufs über den Text geschrieben. Also noch die ersten Aufzeichnungen des Chorals sind eigentlich ohne konkrete Tonhöhen. Und das war eigentlich nur als eine Gedächtnisstütze für die jungen Mönche, damit sie die Melodien, die alle anderen auswendig gesungen haben und da auswendig drauf hatten, auch lernen konnten.
Ja, weil es ist natürlich, wenn man heute sich das Ganze vergegenwärtigt, wahrscheinlich nicht mehr komplett nachvollziehbar, wie das damals alles weitergegeben wurde auch.
Richtig, ja, also man tappt da schon auch im Dunkeln, aber wie gesagt, es gibt viele Quellen, die da Aufschluss geben. Also wir haben einige, auch die Bayerische Staatsbibliothek verwahrt einige Quellen aus Klöstern aus dieser Zeit, aus dem frühen Mittelalter weniger, sehr viel dann aus dem hohen und späten Mittelalter. Man kann durchaus sagen, in Bayern waren die Klöster hier wirklich große Zentren der Pflege des gregorianischen Chorals.
Mhm. Und eins, das glaube ich auch wirklich sehr toll ist, das Gebetbuch der Kaiserin Kunigunde.
Richtig, ja, das ist auch kalligraphisch etwas vom Schönsten, was sich aus dieser Zeit überliefert hat und ist eigentlich wirklich auch, ja, wenn man das im Verbund sieht, auch mit ihrem Gemahl Kaiser Heinrich, ein ganz wichtiges Stück Musikgeschichte, aber eben auch ein großes Stück auch Glaubensgeschichte.
Was stand da drin?
Genau. Na, es ist im Prinzip ein Sammelbuch verschiedener gregorianischer Gesänge und auch Gebete, die die Kaiserin eigentlich für den täglichen Gebrauch sich sammeln ließ. Ja.
Jetzt haben Sie schon gesagt, die Klöster waren der Mittelpunkt. Gab es denn nebenher, kann man das noch nachvollziehen, die Menschen, die nicht in Klöstern gelebt haben, haben die sich auch damals schon, wir reden jetzt wirklich von einer Zeit, die viele, viele Jahrhunderte entfernt ist, haben die sich auch schon mit Musik irgendwie beschäftigt?
Mit Sicherheit. Also davon bin ich fest überzeugt. Nur wir haben kaum schriftliche Quellen dazu. Also ich bin mir sicher, dass eigentlich das sogenannte einfache Volk immer musiziert hat. Meistens, wie man heute so in Bayern sagt, nach Chör gespielt. Also ich glaube, da waren sicher auch sehr, sehr gute Musiker dabei, die auch zur persönlichen Freude in der Familie musiziert haben. Aber es gibt auch neben den Klöstern her eine ganz interessante und wichtige weltliche Musiktradition, nämlich der Minnesang, die Minnesänger, die umhergezogen sind und an verschiedenen Höfen ihre Künste dargeboten haben. Einer der bedeutendsten war Walter von der Vogelweide, den wahrscheinlich jeder noch aus seiner Schulzeit irgendwie kennt.
Genau. Wenn man diesen Minnesang versucht nachzuahmen heutzutage, klingt das ja in unseren Ohren, weil es natürlich auch eine ganz andere Sprache ist, oft ein bisschen kurios. Aber damals, glaube ich, um es jetzt mal neudeutsch zu sagen, war das der große Hit?
Auf jeden Fall, ja. Also das waren die großen Stars, die gefeiert wurden an den Höfen, die auch letzten Endes einfach auch dieses Wertesystem des hohen Mittelalters, diese höfische Kultur einfach auch mitgefeiert haben. Und Walter von der Vogelweide war einer wirklich der gefragtesten Minnesänger im bayerisch-österreichischen Donauraum.
Also gab es da schon dann auch so eine eigene Ausprägung in Bayern?
Auf jeden Fall, ja. Es gab vor Walter diesen frühen donauländischen Minnesang, der in vielen Bereichen greifbar wurde, der an vielen Höfen auch belegt ist. Also das ist schon etwas auch Spezifisches hier bei uns. Gab es natürlich auch in Frankreich. Also die Troubadours und Trouvères, also ähnliche Musikrichtung. Aber ich denke auch hier, ich habe vorhin gesagt, bayerische Musik war immer weltoffen, gab es guten Austausch auch mit französischer Literatur und französischen Autoren und war eine wirklich ganz, ganz große Epoche der bayerischen Kulturgeschichte.
Wenn wir nochmal auf die Klöster zurückkommen, warum war dort die Musik so wichtig?
Ja, Musik ist auch Teil oder strukturiert auch das klösterliche Leben. Also wer in ein Kloster eintritt, hat ja einen ganz festen, geregelten Tagesablauf. Und da sind verschiedene Gebetszeiten ja immer wichtig. Also es beginnt mit der Laudes, also mit dem Morgengebet, geht dann über die verschiedenen Gebete bis hin zur Vesper und zur Komplett, also dem Nachtgebet. Und bei diesen Gebeten wurden ja immer verschiedene Gesänge gesungen, ja, einfach die eben im Choral festgesetzt sind. Und da spielt Musik eben eine große, große Rolle auch. Ja.
Wurde das dann auch so, kann man das nachvollziehen, ob das, also wer sozusagen ein schlechter Sänger war, war der dann auch ein nicht so angesehener Mensch im Kloster? War das so, dass es da so, ich will jetzt nicht sagen, einen Wettbewerb unter den Klosterinsassen gab, aber...
Ja, dazu ist jetzt nicht so viel bekannt, aber ich glaube, es gab natürlich sicher große Gelehrte auch im Mittelalter, die ganz schlechte Sänger waren. Ja, es ist ja auch so, man glaubt ja heute, dass jeder Italiener gut singen kann, aber es gibt auch welche, die können es nicht so gut, andere, die können es besser. Ich glaube, so wird es damals auch gewesen sein. Und es war aber auf jeden Fall Teil der Ausbildung. Also Musik war ja ein Teil, dass jeder Scholar im Mittelalter musste musikalische Grundkenntnisse haben. Und halt auch die Gesänge kennen.
Dann sind wir mittlerweile ja ein bisschen zeitlich vorgerückt und können, nachdem wir jetzt auch mit Minnegesang uns schon beschäftigt haben, so allmählich uns Richtung Mittelalter orientieren. Wenn Sie sich jetzt mit dieser Zeit beschäftigen, aus der es eben ein paar Quellen gibt, nicht sehr viele, wie machen Sie das? Haben Sie auch wirklich dann in alten Archiven ein bisschen gestöbert? Haben Sie in Bibliotheken sich umgetan?
Ja, also diese Zeit habe ich eigentlich, das war so eines der Kapitel, das mir eigentlich relativ leicht gefallen ist. Ich habe ja auch Germanistik studiert fürs Lehramt an Gymnasien und hatte da als Schwerpunktthema eben die mittelhochdeutsche Literatur. Und da habe ich mich sehr intensiv auch für Staatsexamen dann vorbereitet mit Themen wie Nibelungenlied, Minnesang, Tagelied und so weiter, höfische Epik. Und das war eigentlich was, was ich aus meinem Studium irgendwie noch mitgenommen habe. Also ich selbst bin jetzt eigentlich weniger der, muss ich sagen, der Choralexperte. Also ich singe sehr, sehr gerne, auch mit meiner Choralschola in meiner Heimatpfarrei machen wir in Ostern eigentlich immer gregorianische Gesänge. Aber es gibt, glaube ich, da beredtere Experten als mich für die Geschichte des gregorianischen Chorals.
Aber so wie Sie es uns übermitteln und erzählen, ist da wirklich, habe ich nicht den Eindruck, dass Sie kein Experte sind. Markus Eberhardt ist bei mir, der sich mit 2000 Jahre Musikgeschichte in Bayern beschäftigt hat, und gleich hören wir mehr von ihm. 2000 Jahre bayerische Musikgeschichte im Blick hat Markus Eberhardt. Er ist Kirchenmusiker, Musiklehrer aus Passau, und nicht so weit von dort entfernt findet ja momentan eine Landesausstellung statt, nämlich Musik in Bayern im Toniversum in Freyung. Herr Eberhardt, waren Sie denn auch schon dort und haben sich's angeschaut?
Ja, ich war schon mehrfach natürlich in der Landesausstellung und war eigentlich jedes Mal sehr begeistert.
Was gibt's da zu sehen?
Ja, natürlich zunächst einmal einen großen Querschnitt durch die bayerische Musikgeschichte, beginnend so ab dem Jahr 1500. Beginnend mit einem großen Spektakel, wenn man mal reinkommt in die Landesausstellung, und natürlich auch dann bis hin zum Klangraum Bayern, also Posthörner, sozusagen Kuhglocken kommen dann natürlich auch zu tragen. Es ist eine sehr breite Ausstellung, die, glaube ich, für jeden wirklich was bietet.
Und Sie haben auch für einen Begleitband einen Artikel verfasst. Worum geht's da?
Ja, also es ist so, Freyung war ja bis zur Säkularisation 1803 Teil des weltlichen Herrschaftsraums des Bischofs von Passau, also Teil des sogenannten Hochstifts Passau. Und über diese Musikgeschichte des Hochstifts Passau habe ich einen Beitrag, also einen Aufsatz geschrieben für den Katalog.
Wem würden Sie denn jetzt die Ausstellung empfehlen?
Ja, eigentlich allen, jung und alt. Also die Ausstellung ist wirklich sehr breit aufgestellt. Sie hat auch ein sehr breites und vielfältiges Begleitprogramm und auch ein sehr großes Konzertprogramm im Übrigen drumherum. Also die Stadt Freyung hat es wirklich geschafft, an jedem Tag auch ein Konzert oder zum Teil auch mehrere Konzerte zu veranstalten. Der Toni Pongratz, der Leiter der Volksmusikakademie, hat da wirklich ganze Arbeit geleistet. Und es ist wirklich, und als Passauer sagt man das schon mit einem gewissen Neid auch, ne? Die Freyung haben es echt super gemacht. Ja.
Also ein empfehlenswerter Besuch, sagt Markus Eberhardt. Wenn man sich mit Musik beschäftigen möchte, wenn man vielleicht nicht nur das verfolgen möchte, was momentan in den Charts ist oder irgendwo gestreamt wird. Wir gehen zurück auf einen ganz großen Star, aber nicht heutiger Tage, sondern in Nürnberg zuerst, später dann in München, und zwar Konrad Paumann, ein blinder Organist. Wie konnte der so ein Star werden?
Ja, es ist eigentlich ein gewisses Mirakel, gell? Heute glaubt man natürlich, wenn man so ein Handicap hat, ist eigentlich die musikalische Karriere vorbei. Aber es gibt mehrere Beispiele, dass die früher sich halt von sowas auch nicht abhalten ließen. Also Konrad Paumann hatte offenkundig ein großes Talent für Musikinstrumente. Also in seiner Grabplatte steht ja auch, dass er vieler oder aller Instrumente kundig war. Und er war eigentlich ein kann man sagen, Allrounder und einer, der irgendwie ein Gespür für Musik hatte, das halt Menschen auch angesprochen hat. Blieb nicht lange unbemerkt, und darum hat man sie dann von Nürnberg nach München geholt, wo er dann auch in der Frauenkirche dann auch beigesetzt wurde.
Mhm. Wie kann man das aus heutiger Sicht erklären, dass dann ein Name so übrig bleibt, dass der heute noch dann auch in Büchern erwähnt wird? Weil es gab ja viele, viele, die heute namenlos sind.
Ja, die haben auch keine Kompositionen hinterlassen. Also von Paumann gibt es einige Kompositionen in verschiedenen Sammlungen, die auch einen sehr hohen Qualitätswert haben. Und so ist halt einfach dieser Name wirklich überstrahlt, vielleicht auch die vielen, die man einfach nicht kennt. Ja.
Er stammte aus Nürnberg und man kann, glaube ich, schon sagen, dass Nürnberg auch eine Stadt ist, die im Spätmittelalter eine wirklich große musikalische Vielfalt hatte.
Absolut. Also Nürnberg war eigentlich immer eine Stadt mit großer musikalischer Vielfalt. Im Spätmittelalter, dann auch beim Übergang von der Renaissance zum Barock, war Nürnberg eigentlich ein großes Zentrum auch des Notendrucks in Bayern. Also da hat wirklich jeder irgendwo was gefunden, also vom Tenorlied beginnend bis hin dann auch zu größeren Barockmusiksammlungen dann eben später, also im Übergang so um 1600, als man dann von der Renaissance in den Barock quasi ging. Und die Stadt Nürnberg war da eigentlich immer ein Schmelztiegel auch europäischer Entwicklungen in der Musikkultur.
Ja, wer auch mit Nürnberg verbunden werden kann, ist Hans Sachs. Jetzt ist nicht die Rede von dem von Was bin ich, den man vielleicht noch aus dem Fernsehen kennt, sondern einem anderen Hans Sachs.
Ja, dem großen Meistersinger Hans Sachs. Und da spielt Nürnberg natürlich auch eine ganz gewaltige Rolle. Nürnberg ist quasi, also Meistersinger-Gilden gab es mehrere in Bayern, auch in Memmingen. Aber die bedeutendste ist auf jeden Fall die Nürnberger Meistersinger-Gilde. Und Hans Sachs ist eigentlich da der berühmte, der Meistersinger. Also vielleicht kann man es ja kurz erläutern. Also es war damals so, dass sich halt die Sänger versammelt haben in sogenannten Gilden, haben Musik, Text gedichtet und Musik dazu produziert und die sind dann immer in einen Wettstreit getreten und derjenige mit den wenigsten Fehlern hat dann einfach auch diesen Wettbewerb gewonnen. Also das wurde dann von sogenannten Märkern dann abgenommen, so ein Wettstreit. Und Nürnberg war eigentlich in gewisser Weise die bedeutendste Stadt des Meistersangs. Und vor allen Dingen, man muss auch sagen, das waren jetzt halt alles keine Adeligen, sondern Handwerker und Bürger. Also da meldet sich das Bürgertum zum ersten Mal zu Wort und sagt, ja, wir spielen jetzt eine große Rolle in der Musikgeschichte.
Und Handwerker haben ja dann so ihre ganz eigene Musik auch entwickelt.
Richtig, ja. Also es war also diese Barform, die im Meistersang entwickelt wurde, also in der AAB-Form, also Stollen-Stollen-Abgesang. Es ist ein Formprinzip, das es dann später vielfach noch in der Musik gab und das immer wieder transferiert wurde, bis hin zu Franz Schubert, der das auch noch verwendet. Also das ist wirklich ein ganz zentraler Baustein der Weiterentwicklung der Musik.
Ja, kann man sagen, dass das auch eine Art Gegenbewegung war? Oder hat sich das zusammenentwickelt?
Ich würde sagen, es hat sich zusammenentwickelt. Es war insofern eine Gegenbewegung. Also ich würde es eher soziologisch erklären, dass halt das Bürgertum in der Stadt, das ja von, also es gibt ja diesen schönen Spruch, Stadtluft macht frei. Also wer in die Stadt kam, konnte ja das Bürgerrecht erwerben und war damit sozusagen ein freier Bürger. Ja, und um diese Freiheit, um diesen Wohlstand, den sich auch die Bürger in der Stadt erarbeitet haben, zur Schau zu stellen, so entwickelte sich eben auch da eine ganz eigene, frühe bürgerliche Musikkultur.
Mhm. Welche Rolle spielte dann später die Reformation auch? Luther, da hat sich sicherlich auch einiges getan.
Richtig, die Ideen der Reformation wurden auch im Meistersang aufgenommen. Von Hans Sachs gibt es ja einige Lieder, also es sind ca. 6000 Werke erhalten von Sachs, aber einige, wo sich ja dezidiert mit der Reformation beschäftigt. Und die Reformation spielt natürlich in der Musikgeschichte generell eine ganz, ganz große Rolle. Also wir haben Komponisten wie zum Beispiel in Passau Leonhard Pamminger, der in dem Augustiner Chorherrnstift wirkt, aber irgendwo so in einer Zwischenzeit, wo auch die Menschen irgendwie nicht recht wissen, in welche Richtung geht es jetzt halt. Ja, also was ist jetzt der richtige Glaube? Wie soll ich mit diesen Schriften und den Ideen von Luther umgehen? Was kommt auf der anderen Seite aus Rom? Und das ist natürlich etwas, was einerseits eine gewisse Unruhe auch schafft, ne, im Reformationsjahrhundert, andererseits aber auch sehr, sehr viel kreative Musik hervorbringt, wenn man eben an so Namen wie Leonhard Pamminger zum Beispiel erinnert.
Aber auch schon irgendwo ein interessanter Aspekt, ja, dass plötzlich die Religion, der Wechsel der Religion oder der Kampf auch, der da sicherlich stattgefunden hat, dass sich der letztlich dann auch doch so auf die Musik durchschlägt.
Ja, richtig. Also es ist musikalisch-stilistisch jetzt nicht so stark greifbar wie jetzt in Mitteldeutschland. Also zum Beispiel diesen Liedern eines Thomas Münzer. Aber ich würde doch sagen, es ist in Bayern spielt es eine große Rolle. Viele Komponisten haben dann auch letzten Endes den Wirkungsort gewechselt. Also Ludwig Daser war beispielsweise in München und ist dann aber nach Stuttgart gegangen und hat dann auch die Konfession gewechselt.
Orlando Di Lasso, ein großer Name, der klingt nicht bayerisch, aber er hat eine große Rolle für Bayern gespielt.
Absolut. Orlando Di Lasso ist einer der wirklich ganz, ganz Großen der bayerischen Musikgeschichte. Und da sind wir jetzt halt auch schon in der zweiten Hälfte des Reformationsjahrhunderts. Orlando Di Lasso stammt eigentlich aus Belgien und war einer der ja wirklich großen Stars, auch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Er kam 1656 an den bayerischen Hof von Herzog Albrecht V. und hat hier einiges an Musik komponiert, aber auch die Bayerische Hofmusikkapelle zu einem ja wirklich international gefeierten Klangkörper gemacht.
Was heißt international gefeiert? Wo waren die überall unterwegs?
Naja, sie waren überall unterwegs, also an allen Höfen, sagen wir von den spanischen Niederlanden bis Wien, also immer wenn der Herrscher unterwegs war. Und sie haben natürlich auch in München repräsentiert, als auch internationale Gäste hier zu Gast waren, ne, und einfach eine Musikkapelle gehört haben, die so nicht ein, oder nur selten ein zweites Mal gab. Und der Herzog konnte natürlich sagen, das kann ich mir leisten, das gibt es in München. Also Musik ist ja auch immer auch ein Medium politischer, höfischer Repräsentation gewesen.
Um einfach so ein bisschen zu protzen.
So kann man es sagen.
Mhm. Und dieser Orlando Di Lasso, wie kann man das erklären, dass der bis heute eigentlich so einen großen Namen hat?
Man kann es dadurch erklären, dass von ihm sehr, sehr viele Werke erhalten geblieben sind. Also er hat sehr, sehr viele Werke im Druck herausgebracht und die haben sich in Europa wirklich verbreitet. Ja, man kann sagen, wie die Brezeln. Ne? Also das ist echt erstaunlich. Es gibt noch einen zweiten Komponisten, der ähnlich erfolgreich war. Das war in Rom, der in Rom wirkende Kapellmeister Palestrina, Giovanni Pierluigi der Palestrina. Und die beiden waren eigentlich die großen Gestalten am Ende der Renaissance.
Bierheimat habe die Ehre mit Markus Eberhard, der sich mit der Musikgeschichte Bayerns beschäftigt hat, aber natürlich auch selbst einen gewissen Teil der Musikgeschichte mitprägt, wenn ich das mal so sagen darf. Er ist zum Beispiel auch der Dirigent des Orchesters des Passauer Konzertvereins. Herr Eberhard, Dirigent, ich habe immer so das Gefühl, das ist so ein bisschen wie einen Sack Flöhe hüten.
Ja, Sack Flöhe, also wir sind ein Laienorchester, aber doch ein sehr diszipliniertes Laienorchester in jedem Fall. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Aufgabe, mit vielen Musikern aus Passau und Umgebung quasi immer wieder Stücke zur Aufführung zu bringen. Und das eigentlich sehr Schöne auch an der Arbeit mit einem Laienorchester ist die doch wirklich unglaublich hohe Motivation aller Mitspielenden. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ich feiere heuer jetzt mein 20-jähriges Jubiläum schon als Dirigent.
Also macht Ihnen auch Spaß.
Also richtig Spaß, ja, genau.
Ja. Wer kommt da? Muss man sich bewerben, wenn man mitmachen möchte?
Nein, also es ergibt sich eigentlich immer ganz irgendwie von selber. Also wir haben eine ganz starke Basis natürlich vom Musischen Gymnasium in Passau, Gymnasium in Freudenheim, wo ich selbst ein Abitur gemacht habe. Die dortige Musiklehrerin, die Margit Weinberger, ist Konzertmeisterin bei uns im Orchester und die sorgt quasi immer wieder auch für jungen Schwung und Nachwuchs, auch vor allen Dingen bei den Streichern. Bei den Bläsern hat sie jetzt so eine Mannschaft auch etabliert, wo man früh auch mit ja, einheimischen Kräften, die schon seit vielen Jahrzehnten dabei sind, arbeiten. Aber es sind ja einige sozusagen jenseits des Inns, also aus Österreich mit dabei, die bei uns im Konzertverein mitspielen. Und so ist eine ganz tolle Mischung aus Jung und Alt und auch ja, ein bisschen auch als Profis und Laien. Also an den ersten Pulten sitzen halt immer Profis, die natürlich die Striche machen, die ein bisschen anleiten. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön gewachsene Gemeinschaft.
Aber ich glaube, das ist enorm wichtig, dass es eben jung und alt ist, weil ich kann mir schon vorstellen, oft ist so ein bisschen das Problem, wenn das eher Laienchöre, Laienorchester sind, dass die dann so ein bisschen altern und irgendwann sind alle alt und die Jungen fehlen.
Das ist richtig, ja. Also es ist ein bisschen ein Problem, glaube ich, auch der Kirchenchöre in der Fläche, dass die halt irgendwie so mal gemeinsam eine Hochzeit haben und dann gemeinsam alt werden. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass das jetzt beim Orchester des Passauer Konzertvereins nicht der Fall ist, sondern dass wir immer wieder neue Mitglieder gewinnen können. Und ja, das Schöne ist halt so, immer, es gibt natürlich tolle Profiorchester, aber ein Laienorchester spielt halt vielleicht, sag ich jetzt mal, die siebte von Beethoven ein- oder zweimal in einem Leben. Und das motiviert natürlich viel für mehr, als wenn man weiß, naja, man spielt es ja eh noch 30 Mal. Ne? Und das ist vielleicht auch so ein bisschen auch der Reiz oder das Schöne, was die Laienmusik einfach bieten kann.
Wer sucht aus, was aufgeführt wird?
Ja, wir machen das eigentlich immer gemeinsam. Also ich mache natürlich schon Vorschläge und final muss natürlich einfach irgendwie allen passen. Also irgendwie da was mit dem Hammer durchzusetzen, macht wenig Sinn. Also wir haben ein sehr gutes Team im Vorstand, auch mit den Vorsitzenden Ludwig Probstmeier, Dagmar Binder. Und wie gesagt, wir sind uns da eigentlich immer schnell einig geworden, was wir spielen.
Und wo tritt man dann auf?
Ja, wir haben in Passau den großen Rathaussaal. Das ist quasi unser Konzertsaal in der Stadt Passau. Aber wir führen natürlich jetzt auch Oratorien auf mit Chören. Zum Beispiel werden wir jetzt im November mit einem Chor Seckenfelden den Paulus von Mendelssohn machen. Und da treten wir dann in Passau in der Stadtpfarrkirche St. Paul zum Beispiel auf.
Haben Sie denn das Gefühl, dass diese Musik immer noch wertgeschätzt wird, dass es auch immer noch Nachwuchs gibt, der sich mit dieser Musik auseinandersetzen will?
Auf jeden Fall. Also wir haben in Passau eben ein musisches Gymnasium, das blüht. Ja. Wir selbst in Niedernburg sind jetzt kein musisches Gymnasium. Wir werden bald musische Realschule. Also wir haben immer wieder junge Leute, die sich wirklich begeistern für Musik. Und ich glaube, man muss das einfach nur auffangen. Oder ich habe mir auch mal gedacht, also wenn man mit Schülern einfach mal in ein Konzert geht, in eine Oper geht, das gefällt denen dann schon. Man muss halt einfach mal mitnehmen und mit denen über die Schwelle gehen und dann ist die Begeisterung auch da und eben auch so fürs Orchester musizieren.
Das heißt, die Musikgeschichte, die wird irgendwann mal noch sehr viel länger sein als bloß 2000 Jahre.
Ja, wir wollen es hoffen.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Schön, dass Sie weiter dabei sind. Habe die Ehre mit Erich Wartusch. Eine Stunde noch, in der wir über die Musikgeschichte Bayerns reden. Und die ist nun wahrlich vielfältig. Von Orlando di Lasso bis Haindling, vom gregorianischen Choral bis zur Orgelmusik Max Riegers. Der Mann, der darüber einen umfassenden Überblick hat, ist Markus Eberhardt. Ich bin gespannt, was er uns noch alles aus seiner musikalischen Schatulle zaubert. Habe die Ehre heute mit Markus Eberhardt als Gast, der die kleine Musikgeschichte Bayerns verfasst hat, erschienen im Verlag Friedrich Pustet. Eine kleine Musikgeschichte Bayerns. Wie schwierig war da herauszufinden, was man weglässt und was man reinnimmt?
Na, es war nicht ganz einfach und es wurde oft das mal hin und her überlegt, was alles reingehört und was man vielleicht auch weglassen kann. Aber das Ziel war ja, einen wirklich kompakten Überblick zu schaffen. Nicht jetzt unbedingt für ein Fachpublikum, also für den Musikwissenschaftler, sondern eher für breite Kreise, also wirklich für jeder Mann und jede Frau. Und dass man einfach, wenn man mal dieses Buch durchliest, mal weiß, was es alles in Bayern gegeben hat und vor allen Dingen, wo Bayern auch sozusagen in der Champions League dabei war.
Wie sehr haben Sie sich da von Ihrem eigenen Musikinteresse steuern lassen?
Teils, teils. Also natürlich, wie gesagt, ich bin ja Kirchenmusiker und komme von der historischen Aufführungspraxis her. Also bin sehr stark fokussiert auf die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts. Das spielt natürlich auch eine Rolle im Buch. Aber ich muss natürlich möglichst neutral über alle Entwicklungen auch berichten. Und dementsprechend sind auch viele Bereiche dabei, die ich jetzt halt auch für mich nochmal genauer nachrecherchieren musste.
Wie ist denn als Kind Ihr musikalisches Interesse geweckt worden?
Ja, es war eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, ich war Ministrant. Mich hat das eigentlich immer irgendwie fasziniert, der Klang der Orgel. Und auch der Chorgesang in der Kirche. Und auch über die Musik habe ich ja eigentlich einen Zugang auch zum Glauben gefunden. Und so ist es eigentlich gewachsen. Ja, und dann war auf einmal in meiner Pfarrei, waren alle Organisten weg. Und der Pfarrer hat gesagt, geh weiter, du kannst doch gut singen. Probier's mal mit Klavier und Orgel. Ja, und so bin ich halt dann irgendwie hängen geblieben an der Musik.
Orgel zu spielen, glaube ich, ist schon was sehr Erhebendes, oder?
Auf jeden Fall. Also es ist immer wieder schön, wenn man sozusagen den Einzug schon mal spielt in der Messe und quasi das Eingangslied vorbereitet. Und natürlich, es ist Orgelinstrumente sind von der interessanten Kleinorgel, die historisch ist, genauso interessant wie bis hin zu großen Instrumenten, wo man dann wirklich sehr, sehr einen symphonischen, imperialen Klang auch erzeugen kann.
Aber ist das nicht auch respekteinflößend, wenn man sich dann umschaut und sieht, das Instrument ist unter Umständen so sehr viel größer als ich?
Ja, natürlich. Also Respekt ist überhaupt ganz gut für jeden Musiker. Man sollte eigentlich immer mit allem zu allem mit Respekt rangehen. Und natürlich ist die Orgel und auch Kirchenmusik soll ja eigentlich etwas auch zeigen, das größer ist als einer selbst. Und von daher ist es eigentlich immer ganz gut, mit Respekt an die Sache ranzugehen. Ja.
Gehen Sie eigentlich dann auch zu Popkonzerten, Rockkonzerten oder ist das nicht so Ihres?
Ganz offen gestanden, nein. Das ist jetzt wirklich nicht so meine Welt. Allerdings muss ich sagen, über Internet und Radio höre ich ganz gerne auch mal Pop- und Jazzmusik. Da gibt es auch sehr, sehr gute Sachen und im Buch kommen sie ja auch vor, also auch Heinling oder die Biermöselblasen. Also ich muss gestehen, da ist die eine oder andere CD auch bei mir in der Sammlung.
Also da werden wir nachher auch nochmal ein bisschen uns näher damit befassen. Gehen jetzt aber nochmal diesen kleinen Schritt zurück in eine Zeit, an die wir beide uns nicht erinnern können. Frühbarock, da wir haben darüber geredet, was es so für Gegenden in Bayern gibt, die eine Rolle gespielt haben. Jetzt haben wir Augsburg, glaube ich, noch nicht so erwähnt, aber das war gerade im Frühbarock schon ein bedeutendes Musikzentrum.
Absolut, vor allen Dingen durch die Familie der Fugger, die natürlich in ganz Europa irgendwo ihre Finger im Spiel hatten und die natürlich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Kraft auch viele Künstler angelockt haben. Und Augsburg wurde so zu einem Zentrum der Musik, also im Zeitalter des Frühbarock, das wirklich ganz, ganz große Namen hervorgebracht hat, wie beispielsweise auch Gregor Eichinger, einer der bedeutendsten Musiker, um mal einen Namen jetzt hier auch zu nennen. Aber es ist ja ganz interessant, ich habe in der Bebilderung bewusst auch die Grablege der Fugger mit aufnehmen lassen ins Buch, weil die Orgel zum Beispiel auch ein Teil dieser Grablege war. Also man sieht auch, wie wichtig der Familie Kunst und Musik auch waren.
Machen wir den Sprung von Augsburg nach Nürnberg. Dort hat sich die sogenannte Nürnberger Schule auch entwickelt, auch sehr bedeutend.
Absolut. Also in Nürnberg, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, war also beide Male, also sowohl im Wechsel vom Mittelalter zur Renaissance, also jetzt von der Renaissance ins Zeitalter des Barock, einer der wirklich großen Schmelztiegel der europäischen Entwicklungen. Und gerade die Nürnberger Organistenschule ist hier ein wirklich ganz tolles Beispiel, um zu sehen, wie dieser neue Stil der Barockmusik in die Orgelmusik eingeführt wurde. Das geht los mit einem Johann Staden und endet bei einem Johann Pachelbel. Also jeder von uns kennt ja diesen berühmten Pachelbel, Kanon, der bei Hochzeiten, Beerdigungen immer gerne gespielt wird. Also das ist wirklich Musik der absolut ersten Klasse.
Und in München war dann, glaube ich, ein sehr wichtiger Einschnitt, als die Oper gegründet wurde.
Richtig, ja. Johann Kaspar Kerl war eigentlich der Kapellmeister, die sozusagen die Oper am Salvatorplatz aus der Taufe hob. Ein ganz wichtiger Musiker, der auch in Wien lange Zeit wirkte, der hier wirklich sich auch in die bayerische Musikgeschichte fest eingeschrieben hat. Nur leider ist keines seiner Werke erhalten geblieben. Also das wäre natürlich schon toll, wenn man irgendwo mal eine Oper von Johann Kaspar Kerl finden würde und sagen könnte, so war es damals.
Warum ist da nichts erhalten? Kann man das nachher irgendwie erklären?
Es ist schwierig. Also wie gesagt, es gibt immer mal wieder Brände in Archiven. Es gibt ist es auch so, wenn sich der Musikgeschmack wandelt, nimmt man halt einfach mal einen Stapel Noten und schmeißt ihn weg. Ja? Also auch das hat es gegeben. Ich möchte das Wort Zufall jetzt nicht bemühen, aber es sind halt manchmal gewisse Umstände, die halt dazu führen, dass halt gewisse Musik, ich sage mal aktuell, nicht auffindbar ist. Also das impliziert die Hoffnung, dass man es dann doch irgendwann mal wieder findet. Ja.
Ja, die Oper ist 1657 gegründet worden. Was hat es mit der Stadt München gemacht?
Naja, die Stadt München war damals ja in einer Phase des Friedens unter dem Kurfürsten Ferdinand, sollte sich ja dann noch ändern. Und München wurde damit eigentlich zu einem internationalen Musikzentrum. Ne? Also es war hier sehr viele italienische Musiker, die auch die Oper geprägt haben. Und so wurde quasi dieses neue Opernhaus Teil eines, sag jetzt mal, internationalen Fadenkreuzes der sich entwickelnden italienischen Oper. Und München war da auf jeden Fall dabei.
Bayern also immer schon hat eine große Rolle gespielt in der Musik und wir sind noch lange nicht am Ende. Eine Zeitreise unternehmen wir heute mit Markus Eberhard. Wir haben begonnen bei den Römern und so allmählich gelangen wir an im Bayern unserer Tage, kann man vielleicht noch nicht sagen, aber ab 1806 ist Bayern ein Begriff, Markus Eberhard. Da ist dann vor allem der königliche Hof sehr, sehr wichtig, was die Musik betrifft.
So ist es, ja. Um 1800 verändert ja Bayern ganz massiv sein Antlitz. Die alten Territorien des Heiligen Römischen Reiches, auch die geistlichen Residenzstädte, die Hochstifte, werden ja aufgelöst durch den Reichsdeputationshauptschluss und gelangen in das neue, dann später oder 1806 neu gegründete Königreich Bayern. Und damit beginnt natürlich ein ganz eigener Abschnitt der bayerischen Musikgeschichte und es wird eigentlich, oder es entsteht ein wirklich ganz, ganz großes kulturelles Zentrum, nämlich München als Haupt- und Residenzstadt.
Was hat München dann damals geprägt?
Ja, München hat noch geprägt aus dem 18. Jahrhundert diese Fusion der Mannheimer Hofkapelle, die mit Kurfürst Karl Theodor ja nach München kam. Und eine gewisse, sage ich jetzt mal, der Aufbruch in die bürgerliche Musikkultur. Also diese Verbindung von höfischer und bürgerlicher Kultur, die sich im frühen 19. Jahrhundert so zu einem, ja, ganz eigenen Amalgam entwickelt hat. Also es wurden Konzertreihen begründet, die Münchner Akademien, es sind Männerchöre, die sich gegründet haben und so wurde eigentlich ein komplett neuer Musikgeschmack irgendwie hat sich entwickelt in dieser Zeit.
Musikschulen sind gegründet worden, ganz wichtig auch, denke ich mir.
Richtig, ja, die ersten Musikschulen, also noch nicht so jetzt vergleichbar auch mit den heutigen Musikschulen, die waren zumeist angegliedert an den damaligen Gymnasien oder an Lyzeen, beziehungsweise auch haben begonnen auch mit eigenen Vereinen, auch in der Form des Vereines. Und Musik wurde hier sozusagen wirklich in die Breite getragen und war Teil auch, also die Pflege von Musik war Teil des bürgerlichen Wertekanons.
Ja, und diese Chöre auch, Liedertafeln, Liederkränze, den Begriff gibt es ja letztlich bis heute.
Richtig, also bis in die 1860er Jahre hat eigentlich fast jede Stadt, jeder Markt irgendwo einen Liederkranz gegründet, eine Liedertafel, eine Chorvereinigung und viele dieser Vereine existieren wirklich bis heute und können auf eine lange Geschichte zurückblicken.
Aber am Anfang durften nur die Männer.
Zunächst ja, es waren eher elitäre Vereinigungen. Das hat sich dann so geändert. Ab der Wende zum 20. Jahrhundert wurden die meisten Chöre oder viele der Chöre auch zu gemischten Chören.
War wahrscheinlich allen recht, könnte ich mir vorstellen. Oder sehr vielen, sagen wir es mal so.
Ich denke auch sehr vielen. Gell? Vielleicht gab es durchaus so manche alteingesessenen Herrenchöre, Männerchöre, die das nicht wollten. Aber es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass sich auch da wieder ein bisschen was geändert hat. Das Bürgertum wollte eigentlich immer auch große Oratorien zur Aufführung bringen. Und ich kann halt nicht nur mit Männern einen Messias von Händel zur Aufführung bringen, da brauche ich eben auch Frauenstimmen oder die Oratorien von Felix Mendelssohn Bartholdy. Und so haben sich sukzessive diese Männerchöre, die ja auch ein bisschen zu sehen sind als politische Phänomene, gerade in der Zeit des Vormärz, also vor der Revolution von 1848, das hat sich dann ja auch gewandelt nach 1848, 49. Und so haben sich diese Laienchöre, wie wir sie heute kennen, eigentlich entwickelt.
Und es hat ja sogar richtig große Treffen dann auch schon gegeben.
Richtig, 1861, das Nürnberger Sängerfest, das war eigentlich, heute wird man es ein Massenevent nennen, ja. Da waren fast so viele Leute da wie beim letzten Taylor Swift-Konzert in München. Also es waren Tausende oder mehrere hundert Sänger, die sich da in Nürnberg getroffen haben und gemeinsam sich selbst natürlich auch, aber auch das deutsche Lied gefeiert haben.
Wie wurde sowas damals organisiert? Es gab ja jetzt kein Catering, keine Dixi-Klos. Wie stelle ich mir das vor, wenn da Tausende von Menschen zusammenkommen?
Ja, es wurde organisiert von Vereinen. Ja, also im 19. Jahrhundert gründen sich ja auch Vereine. So als erste, ja, kann man sagen, so eine Demokratie im Kleinen. Und die haben große Festausschüsse gebildet, die sich halt mit solchen Fragen dann auseinandergesetzt haben. Im Übrigen, alle diese Sängerfeste, es gab es nicht nur jetzt in Nürnberg, es gab es in Regensburg, in Passau, in Bamberg, überall. Jede Stadt hat irgendwann mal so ein Sängerfest abgehalten. Bei den meisten gab es im Übrigen auch immer Festschriften im Nachgang, also dass man halt wirklich auch dieses Ereignis dokumentiert für die Nachwelt. Also das ist etwas, was einhergeht mit der Entwicklung der Geschichte des bürgerlichen Vereinswesens auch.
Und dann müssen wir noch einen Ort, den haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, aber auf den müssen wir natürlich jetzt auch noch eingehen, eine Stadt in Bayern. Bayreuth.
Richtig, ja. Bayreuth ist ein Musikzentrum, nämlich durch die Wagner-Festspiele geworden im späten 19. Jahrhundert. Vielleicht ganz kurz, Bayreuth war auch im 18. Jahrhundert schon ein bedeutendes Musikzentrum, nämlich durch eine wirklich ganz interessante Frau, die Markgräfin Wilhelmine, die aus einem doch sehr kleinen Territorium wirklich einen Musenstaat, sage ich jetzt mal, gemacht hat. Wir kennen heute alle noch dieses wunderschöne markgräfliche Opernhaus, das ja auch zum UNESCO-Welterbe zählt. Und dann im 19. Jahrhundert hat Richard Wagner, als er sich da mit dem König Ludwig II. Nicht mehr ganz so gut verstanden hat, zu Beginn der 1870er Jahre dann dieses berühmte Festspielhaus erbauen lassen.
Jetzt ist Wagner bis heute so groß. Wie hat er das geschafft, dass auch im Jahr 2026 noch so viele Menschen nach Bayreuth kommen, dass das einfach ein Ort ist, an dem sich diese beiden Namen absolut verbinden?
Ja, die Wagnersche Musik ist eigentlich in der Musikgeschichte ja eine Revolution. Also Wagner ist einer, der in den 1850er, 60er Jahren die romantische Harmonik aufsprengt und eigentlich die Tonalität wirklich bis an ihre Grenzen ausreizt. Also bekannt ist ja dieser berühmte Tristan-Akkord, mit dem die Oper Tristan und Isolde beginnt, der eigentlich nicht mehr genau zuordnenbar ist zu einem tonalen Zentrum. Und Wagner hat eine Musik geschaffen, die damals eigentlich völlig neu war und viele wirklich in ihren Bann gezogen hat, damals aber auch schon ein bisschen gespalten hat. Also es gab die Wagnerianer, die sich dann entwickelt haben, und auch diejenigen, die Wagner eher kritisch gesehen haben. Das ist natürlich auch etwas, was polarisiert ist, immer auch sehr interessant. Aber Richard Wagner hat einfach ein Werk geschaffen, das so faszinierend ist und den Zuhörer so in seinen Bann zieht, dass die Musik einfach bis heute Menschen anspricht. Und natürlich, wenn ein Komponist für sich ein Festspielhaus hat, das noch dazu architektonisch, also mit einem Orchestergraben, den es ja damals ein zweites Mal so nicht gegeben hat. Ja. Also auch noch diesen Ort der Verehrung hat quasi in dem Festspielhaus, da entsteht ein Nimbus, der bis heute nachwirkt und immer wieder die Menschen auf den grünen Hügel ziehen lässt.
Aber man muss, glaube ich, auch dazu sagen, es sind vielleicht nicht alle, die dorthin kommen, die ganz großen Wagner-Fans, sondern sicherlich gilt da auch ein bisschen das Motto sehen und gesehen werden.
Sicher, ja. Also natürlich sind die Bayreuther Festspiele, und das waren sie in ihrer Geschichte eigentlich immer, sowohl im späten 19. Jahrhundert, auch in der Zeit des Nationalsozialismus bis heute, vor allen Dingen auch ein großes gesellschaftliches Ereignis.
Das aber irgendwo wahrscheinlich seinen Reiz hat. Waren Sie schon mal dort?
Ich war selbst leider noch nie dort. Ich habe mir aber immer, also ich muss gestehen, also ich meide so ein bisschen, also oder sagen wir mal, die Erzählungen sagen immer, dass die Holzbänke etwas unbequem sind. Also ich schaue mir lieber die Neuinszenierungen über Arte oder Dreisat auf der Couch zu Hause an. Aber irgendwann muss es mal sein, und ich werde sicher mal mit meiner Frau nach Bayreuth fahren und wir werden uns da mal mehrere Stunden Wagner gönnen.
Habe die Ehre hier auf BR Heimat mit Markus Eberhardt, der die kleine eine Musikgeschichte Bayerns geschrieben hat. Und natürlich gehört da auch die Volksmusik dazu. Aber Volksmusik ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, eine Geschichte darüber zu schreiben, weil die Musik ja vor allem mündlich lange tradiert wurde.
So ist es. Es fehlt die Schriftlichkeit, vor allen Dingen ja vor 1800. Also im 19. Jahrhundert beginnt es langsam, dass man zumindest Texte aufzeichnet, auch hier und da mal Melodien. Aber im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, sind eigentlich Quellen kaum vorhanden.
Was sicherlich auch daran lag, dass jetzt ein Großteil der Bevölkerung sich nicht so mit Musik beschäftigt hat, dass sie zum Beispiel Noten hätten lesen können.
Ja, also zum einen das, Noten lesen natürlich nicht, nicht einmal Buchstaben lesen können. Aber ich glaube, oder Musik spielt natürlich immer auch eine Rolle auch im Lebensalltag der Menschen. Also es gab sicher Leute, die gut Geige spielen konnten, Leute, die Zither spielen konnten, Menschen, die einfach auch gesungen haben. Also Wiegenlieder gibt es, seit es die Menschheit gibt. Und es ist ganz interessant, vielfach haben sich ja Zeugnisse der Volksmusik über die Kunstmusik erhalten. Also zum Beispiel die ganze Weihnachtsmusik, die sogenannten Pastorellen, typische melodische Floskeln, die in der Volksmusik etabliert haben, sind dann eigentlich über die Kunstmusik mehr oder minder überliefert worden. Und, was man auch nicht vergessen darf, bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein, musste derjenige, der irgendwo Musik gemacht hat, bei Hochzeiten oder auch bei Aufzügen in einer Stadt, musste ein entsprechendes Privileg haben, um überhaupt auftreten zu dürfen.
Musikerprivileg ist bis heute noch so, wenn man in München musizieren möchte, in der Fußgängerzone zum Beispiel, muss man erst mal vorspielen. Ist das noch so ein bisschen mit damals vergleichbar?
Ja, nicht so sehr. Also damals haben wir die Stadtmusiker eine ganz, ganz wichtige Funktion auch innerhalb der städtischen Kommunikationskultur. Also wenn früher etwas, also die Obrigkeit einen Erlass verbreiten wollte, kam ein Trommler und ein Pfeifer, also ein Flötist, und die sind quasi von einem Stadtteil zum anderen gewandert. Und dann wurde sozusagen aufmerksam gemacht, hoppala, hier kommt jetzt eine Verordnung des Magistrates oder des Landesherren, und dann wurde die verlesen und dann ging man wieder weiter. Oder es gab ja in den Städten früher auch Stadttürme, wo die sogenannten Türmer waren, also Bläser mit Trompeten, auch Posaunen, die halt dann gewarnt haben, entweder vor einem herziehenden Gewitter, auch vor Feuer oder vor nahenden feindlichen Truppen.
Heutzutage ist es ja so, wenn man an Musik aus Bayern denkt, denkt man jetzt nicht mehr in erster Linie an die klassische Musik, wie wir sie vorher noch mit Wagner besprochen haben, sondern Volksmusik, Blasmusik ist natürlich was speziell Bayerisches. Das kann auch gehen in Richtung Schlager, Musik, Kabarett, und bei letzterem kann man vielleicht so einen, die Anfänge waren ja da auch mittlerweile weit mehr als 100 Jahre, als in zum Beispiel irgendwelchen Lokalen, die Menschen gesungen haben, um andere zu erheitern.
Richtig, ja. Also es war eigentlich, dieses Gstanzlsingen hat ja eine lange Tradition auch in Bayern. Und wie gesagt, die Volksmusik hat sich dann ja im 19. Jahrhundert auch als Bayern ja auch eine gemeinsame bayerische Identität entwickeln musste in einem neuen Nationalstaat, wo jetzt viele Menschen zusammen gefunden haben, die vorher in ganz anderen Territorien waren. Hat man eben auch hier versucht, etwas Einheitliches oder Identitätsstiftendes auch zu bilden.
Und diese Volkssänger haben wahrscheinlich auch dazu beigetragen, weil sie das Ganze dann eben auch wirklich für breite Schichten attraktiv und interessant gemacht haben.
Richtig, und vor allen Dingen auch mit sehr viel Humor, der natürlich ankommt. Also an einen, der Karl Valentin ist vielleicht der bekannteste in München um 1900, der als Volkssänger hier wirklich bis heute eigentlich von vielen gerne gelesen und gehört wird. Es gibt ja einige auch filmische Dokumentationen aus seines Wirkens, oder später dann der Reuterjackl. Das sind natürlich ganz große Namen auch in der bayerischen Musikgeschichte.
Warum hat sich das so bewahrt?
Ja, einfach weil es zum einen Volkstümlichkeit mit Humor paart, und ich glaube, das macht uns Bayern aus. Wir haben alle eine gesalzene Scheibe Humor und wir sind, glaube ich, gerne in der Geselligkeit, und da ist diese Musik absolut passend.
Vorher haben Sie auch die Biermöselblasen schon mal erwähnt, die ja sicherlich dann nochmal eine Fortschreibung war, eine Fortsetzung war des Ganzen, noch vielleicht sogar scharfzüngiger.
Ja, die Biermöselblasen, die mit denen beginnt eigentlich in den 70er, 80er Jahren eine so dieses wirklich scharfzüngige bayerische Musikkabarett, das sich auch einmal traut, diesen Mythos Bayern, nenne ich es jetzt mal, kritisch zu hinterfragen. Und die mit Instrumenten der Volksmusik oder in der Volksmusik etablierten Instrumenten auch dann spielen, auch manch Neues hinzufügen. Und da ist ein ganz spezieller Sound entstanden, den man heute natürlich auch mit Bayern verbindet.
Ist es vielleicht auch deshalb so eine ganz spezielle Sache mit dem Dialekt, weil der auf der einen Seite die Leute sehr anspricht, auf der anderen Seite vielleicht es weniger spitz, sage ich jetzt mal, rüberkommt, als wenn ich jemanden in harschem Hochdeutsch kritisiere. Also vielleicht nimmt es bei aller Schärfe dem Ganzen dann doch so die allerletzte Kante?
Das mag durchaus sein, ja. Das Bayerische ist ja durchaus ein bisschen geschliffener, aber man muss ja auch sagen, Hochdeutsch kommt ja eigentlich von Oberdeutsch und Bayerisch ist Oberdeutsch. Also von daher waren die Bayern ja schon immer bei der Normenbildung mit dabei. Aber natürlich spielt der Dialekt da eine ganz wichtige Rolle, der das Ganze dann natürlich auch ein bisschen wieder vielleicht in ein gewisses sanfteres Gewässer hinausfahren lässt.
Es gab ja eine ganze Weile, ich denke da vor allem so an die 1990er Jahre, auch eine wirklich große, wie soll ich es jetzt formulieren? Also es sind diese volkstümlichen Melodien dann auch sehr präsent gewesen im Fernsehen. Da gab es dann, angefangen bei Patrona Bavarie bis hin zu anderen Dingen, die volkstümlichen Hitparaden. Fast jeder Sender hatte da die Stars, die dann oft nicht diese richtig klassische Volksmusik weitergetragen haben, sondern etwas, das dann schon so ein bisschen auch Richtung Schlager gegangen ist. Schwierig wahrscheinlich, weil das eher oft auch so einen kommerziellen Hintergrund hatte.
Genau, das ist eigentlich auch der Hauptkritikpunkt, den viele, die sich mit Volksmusik beschäftigt haben und auch Volksmusik gemacht haben und bis heute machen, eigentlich auch an dieser volkstümlichen Musik auch haben, dass es, also so sagen die, denen primär um Kommerz gehen würde. Natürlich ist es Musik, die vielleicht auch breitere Massen anspricht, aber es ist eben auch diese volkstümliche Musik ein Teil der bayerischen Musikgeschichte.
Warum ist in der populären Musik die bayerische Sprache auch so gut verwendbar? Haben Sie da eine Erklärung dafür?
Ja, ich glaube, weil sie eine gewisse Grundmusikalität in sich trägt. Also ähnlich wie vielleicht auch das Italienische. Das sind einfach Sprachen, zu denen man wirklich sehr, sehr gut singen kann. Und das Bayerische ist da, steht dem Italienischen in nichts nach. Und wenn man Haindling hört, dann merkt man eigentlich sofort, dass es Haindling ist. Das ist eine ganz unverwechselbare Musiksprache.
Haben Sie da noch andere, die Sie so ein bisschen in die Kategorie einordnen würden, von wegen, die repräsentieren Bayern in aktueller Musik sehr gut?
Ja, also ich glaube, dass man, die Wellküren haben natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen, also die Schwestern der Wellbrüder, der Biermöselblasen, natürlich auch die Altenhauser Feuerwehrkapellen, das ist ein ganz wichtiger Botschafter auch der Oberpfalz. Also es gibt da ganz, ganz viele Gruppen, die man hier auch nennen könnte und die auch so in eine ähnliche Richtung auch gehen.
Markus Eberhardt, er hat die Musikgeschichte Bayerns von Anfang an bis heute im Blick und gleich reden wir noch ein bisschen darüber, wie denn diese Geschichte weitergehen kann. BR Heimat habe die Ehre mit Markus Eberhardt, der selbst, das hat er uns verraten, begeisterter Cembalo-Spieler ist. Aber Bayern insgesamt, das kann man schon sagen, ist wirklich auch für den Instrumentenbau ein enorm wichtiges Land. Es gibt und gab einfach sehr, sehr viele Zentren, in denen verschiedenste Instrumente gebaut wurden.
So ist es, ja. Vor allen Dingen für den Geigenbau spielt Bayern eine ganz herausragende Rolle. Mittenwald ist eines der großen deutschen Zentren des Geigenbaus eigentlich seit dem 17. Jahrhundert. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam Bubenreuth noch mit dazu. Also ein kleines Dorf, das eigentlich mehr oder minder die Stadt Schönbach aus Böhmen aufgenommen hat.
Das ist ja auch faszinierend, wie das funktioniert hat.
Absolut, ja. Eine gewaltige Integrationsleistung. Ja, also die Geigenbau aus Schönbach in Böhmen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg ja eigentlich dort vertrieben und haben eine neue Heimat gesucht. Und die Gemeinde Bubenreuth, die damals so um die 400 Einwohner hatte, hat beschlossen, die aufzunehmen. Und der Freistaat Bayern hat das damals eben auch gefördert. Und so ist mit Bubenreuth eines der wirklich internationalen großen Zentren für Geigenbau entstanden, aber auch für den Bau von Gitarren, also von E-Gitarren. Die Beatles und Elvis Presley haben mit Gitarren aus Bubenreuth, also aus Franken gespielt. Das ist eigentlich eine Wahnsinnsgeschichte, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt. Ja.
Und standen damit in der Tradition von Mozart, der nämlich mit einer Mittenwalder Geige gespielt hat.
So ist es. Mozart hat eine Glotzgeige gespielt und zwar eigentlich die ganze Zeit seines Lebens und war mit der eigentlich sehr zufrieden, sehr glücklich. Und sie hat ihn auch inspiriert, ja auch zu seinen Werken für Violine und Orchester, die Konzerte und auch die Violinsonaten. Aber nebenbei, Bayern ist nicht nur ein Land des Geigenbaus oder ein Land, in dem der Himmel quasi voller Geigen hängt, sondern in Bayern wurden auch ganz wichtige Blasinstrumente in der heutigen Form weiterentwickelt. Also wieder ist Nürnberg zu nennen, in dem sozusagen die Dennerklarinette entwickelt wurde, oder auch München, in der Böhm quasi diesen neuen Typus der Querflöte entwickelt hat. Also man merkt auch in der Geschichte des Musikinstrumentenbaus spielt Bayern eine ganz zentrale Rolle.
Passau auch als Zentrum für Orgelbau?
Richtig, ja. Passau war ja seinerzeit bis 1783 die größte Diözese, das größte Bistum im Heiligen Römischen Reich, das entsprechend auch Orgelbauer von internationalem Rang und Namen hatte. Also hier ist die Familie Egedacher, Johann Ignaz Egedacher vor allen Dingen zu nennen. Und da ist Passau natürlich ein großes Zentrum auch des Orgelbaus gewesen.
Und in Unterfranken nicht zu vergessen, Klaviere aus Kitzingen.
So ist es, ja. Also die Familie Seiler, die hier tätig war, also auch im Klavierbau, man muss auch nennen, ich habe es vorhin schon mal genannt, die Firma Steingräber, auch wieder in Bayreuth. Also auch was den Klavierbau anbelangt, ist Bayern ein ganz, ganz wesentliches Zentrum gewesen.
Also um die Instrumente müssen wir uns keine Sorgen machen. Wie sieht's mit dem Nachwuchs aus? Wie wichtig ist es zum Beispiel, dass Orchester weiterhin staatlich gefördert werden?
Also ich finde es absolut wichtig und man muss auch sagen, der Freistaat Bayern macht hier wirklich sehr, sehr viel. Ich habe das auch versucht zusammenzufassen in meiner Musikgeschichte. Bayern definiert sich ja per Verfassung als Kulturland, aber ich denke, es wird dem Anspruch auch gerecht. Also wir haben ein großes Musikschulwesen, sowohl von staatlichen Musikschulen oder Trägerschaften auch von Kommunen, auch private Musikschulen, die darf man hier auch nicht vergessen. Wir haben ein Fördersystem über musische Gymnasien, musische Realschulen bis hin zur Musikhochschule, bis hin zur universitären Musikwissenschaft auch. Also es ist hier wirklich, glaube ich, viel geboten und der Staat leistet hier sehr, sehr viel und glaube ich auch quer durch alle Genres. Also es wird ja auch gefördert von Klassik bis hin zur Popmusik. Also ich denke, da sind wir hier in Bayern sehr, sehr gut aufgestellt.
Haben Sie Angst, dass das mal anders werden könnte, dass irgendwann mal vielleicht politische Kräfte auch Einfluss bekommen, denen das nicht so wichtig ist, die dann vielleicht das auch zurückfahren, weil sie sagen, wir haben das Geld lieber woanders?
Es kann natürlich sein, ja, aber ich bin grundsätzlich kein Mensch, der Angst hat, sondern ein Mensch, der optimistisch nach vorne schaut. Und Musik wird immer wichtig sein, einfach weil Musik für das Leben der Menschen so eine große Rolle spielen wird, immer spielt, und solange es Menschen gibt, wird es auch Musik geben. Und wie politische Kräfte sich dann entwickeln werden, wird die Zeit sehen. Aber ich denke, im Moment haben wir etwas, eine Struktur auch der musikalischen Ausbildung, die wir uns unbedingt erhalten müssen.
Wie geht's für Sie selbst weiter mit der Musik?
Ja, also momentan bin ich ja noch in der Vorbereitungszeit, in den Sommerferien auf die neue Saison. Also wir werden, ich habe es vorhin anklingen lassen, mit dem Passauer Konzertverein im November den Paulus von Mendelssohn machen. Wir haben dann unser Neujahrskonzert und vor allem nächstes Jahr, 2027, ist ja das große Beethoven-Jahr. Da werden wir sehr, sehr viel Beethoven zur Aufführung bringen. Und ja, also ich freue mich momentan auch. Ich bin zurzeit mit meinen Töchtern in der Vorbereitung auf die nächste Runde des Wettbewerbs Jugend musiziert, die beide mitspielen werden, wo der Papa ein bisschen mithilft und auch mit großer Freude mithilft. Und also es geht die Arbeit nicht aus, aber es geht damit auch die Freude an der Musik nicht aus.
Das sagt einer, der sich mit 2000 Jahre Musik in Bayern beschäftigt hat und dafür die kleine Musikgeschichte Bayerns geschrieben hat. Von der Römerzeit bis zur Gegenwart erschienen ist das Buch im Verlag Friedrich Pustet. Und ich sage jetzt herzlichen Dank, Markus Eberhardt, dass Sie sich 2 Stunden Zeit genommen haben, um mit uns über die Musik in Bayern zu reden und Ihre ganz persönliche Leidenschaft. Vielen Dank für den Besuch bei BR Heimat.
Herzlichen Dank für die Einladung. Es hat wirklich viel Spaß gemacht.